Hallo und herzlich willkommen zur Abschlussfolge der 7. Staffel von Jüdische Geschichte Kompakt, einem Gemeinschaftsprojekt des Hamburger Instituts für die Geschichte der deutschen Juden und dem Moses-Mendelssohn-Zentrum für europäisch-jüdische Studien in Potsdam. Heute möchten wir in der letzten Episode der Staffel Judentum und Sexualität den historischen und kulturwissenschaftlichen Blick um einen literaturwissenschaftlichen erweitern. Wir, das sind heute Miriam Rürup und Julia Kleinschmidt vom Moses-Mendelssohn-Zentrum für europäisch-jüdische Studien in Potsdam. Als Ganzes widmete sich diese Staffel sehr unterschiedlichen und vielschichtigen Facetten der jüdischen Sexualität bzw. Bildern über jüdische Sexualität. Wir fragten ExpertInnen nach dem positiven Zugang jüdischer Religion zu Liebe und Sexualität, nach der Geschichte der Erforschung von hetero- und homosexuellem Begehren, aber auch nach antisemitischen Stereotypen, nach Verschwörungsideologien, Menschenhandel und Sexarbeit, sowie nun heute nach poetischen Ausdrucksformen. Wir hoffen, dass wir einen spannenden ersten Einblick schaffen konnten, der zum weiteren Lesen und Hören einlädt. Als Auftakt der Staffel hatte die erste Folge die Kuratorinnen der Ausstellung Love Me Kosher – Liebe und Sexualität im Judentum am Jüdischen Museum in Wien zu Gast. Dieses Gespräch, moderiert von Lutz Fiedler und Anna Dorothea Ludewig, fächerte das breite Feld von Sexualität im Judentum auf. In der zweiten Folge sprachen Lutz Fiedler und Miriam Rürup mit Elisabeth Jannik Freis vom Berliner Zentrum für Antisemitismusforschung über das Forschungsverbundprojekt Jewish Pimps, Prostitutes and Campaigners in a Transnational German and British Context. Die dritte Folge war ein Interview von Lutz Fiedler und Nina Zellerhoff mit Rainer Herrn und Ralf Dose von der Magnus Hirschfeld Gesellschaft über den jüdischen Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld sowie das von ihm gegründete Institut für Sexualwissenschaft in Berlin. In der heutigen Folge wenden wir uns dem literarischen und poetischen Schaffen von jüdischen Frauen zu. Dazu haben wir mit Zoha Weilmann-Kellmann, Senior Lecturer an der Ben-Gurion University of the Negev in Israel, gesprochen. Ihre Forschung widmet sich queerer und weiblicher Poesie im Jiddischen, Hebräischen und Englischen. Bereits in ihrer Doktorarbeit an der University California, Berkeley, analysierte sie, wie DichterInnen seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert heteronormative Vorstellungen von Sexualität und Reproduktion mit Hilfe der Kunst der Sprache hinterfragten. Zoha Weilmann-Kellmann stellt in ihrer Arbeit aus einer komparatistischen Herangehensweise einen queeren Dialog über die Zeiten, von der Zwischenkriegszeit bis in die 1970er Jahre bis zu sich selbst her. Dazu reist sie durch diverse Räume: Osteuropa, Nordamerika, Palästina, Israel. Die Abschlussfolge ermöglicht mit dem Gespräch mit dieser ausgewiesenen Expertin über das queere literarische Werk jüdischer Frauen daher einen Blick auf eine weitere Dimension des Themas Judentum und Sexualität.
Zoe, ich freue mich wirklich sehr, dass du zugestimmt hast, heute mit uns den Podcast aufzunehmen zu einem Thema, das uns, nachdem wir jetzt 3 Folgen lang über historische Zugänge gesprochen haben und museale Zugänge zu Judentum und Sexualität, jetzt über literaturwissenschaftliche oder sogar noch konkreter über lyrische Zugänge zu Sexualität und Judentum sprechen werden. Und nicht nur irgendeine Sexualität, sondern wirklich die ganze Bandbreite. Die queere Sexualität, die homosexuelle, die heterosexuelle, die verbotene, die erlaubte und so weiter und so weiter. Was meine Einstiegsfrage jetzt, glaube ich, wäre, was mich wirklich interessieren würde, ist, du hast dich auf diese Themen spezialisiert, also jiddische Poesie, frauenspezifische Themen, Queerness, Sexualität. Wie bist du sozusagen, was haben wir uns darunter vorzustellen unter queer expectations, hast du dein Buch genannt, oder unter queere Lyrik?
Eine schwere Frage zum Anfang. Ja. Also ich habe mit Frauendichtung die ganze Forschung angefangen, ohne den queeren Zugang, nur so etwas mehr feministisch. Und als mein Leben queerer wurde langsam, wollte ich auch so ein Projekt, das die queere Aspekte zeigt. Und ich dachte, dass ich muss mich etwas ausdenken, dass es gibt keine queere Poesie, keine lesbische Schreiberinnen und es muss alles so eine imaginary Geschichte sein, was ist auch total üblich in Queer Theory. Manchmal müssen wir die Geschichten und ganze Life Stories ausdenken. Aber zum Glück, als ich eigentlich angefangen mit der Forschung habe, sah ich, dass es viele Materialien gibt, viel mehr als ich dachte, das ist sicher. Wenn es geht um Sexualität, um Queerness, beim jiddischen Poesie, beim hebräischen Poesie von dieselben Zeitraum und dann denke ich besonders an die Zwischenkriegszeit, aber auch ganz viel früher und natürlich auch später. Also die queer und sexuelle Themen fanden sich ziemlich überall hin, wenn es kam zu die jüdische Lyrik. Das war eine Überraschung für mich. Ja, also die Queer Expectations ist, das ist die Überraschung, dass man erwartet nicht, dass der Queerness da ist. Also das ist eine von den Sinnen vom Titel, die mein, was ich erwarte nicht. Aber auch dann geht es um queer Erwartung beim Dichterin selbst, also dass ich versuche zu beschreiben durch die Lyrik und Geschichte und Politik und alles, wie man kann auf neue oder alternative Sinnen auch Erwartung selbst beschreiben. Mhm. Also nicht, dass es geht nicht nur um erwarten die Zukunft oder erwarten ein Kind. Es ist kein Zufall, dass diese Expression lautet so, diese Erwartung, dass es etwas immer so schwanger ist. Und für Frauen, die schreiben, anstatt Kinder machen, ganz oft, war es mir sehr wichtig, zu durch die Lyrik zu beschreiben, wie Erwartung selbst kein Queer sein. Dass man kann und irgendwie muss neue Gänge zu Zeit und zu Fragen von Vergangenheit und Zukunft denken als jüdische Schreiberin, als Queer-Person. Und das ist auch sehr wichtig für Jiddisch, weil Jiddisch auch nicht so eine sichere, heteronormative Zukunft hat. Das geht von Vater zum Sohn in so einem Sinne, außerhalb der orthodoxen Welt. Jiddisch selbst ist so eine Art queer Mittel und das ermittelt diese Erwartung und diese von Zeit zu Zeit weitergehen auf eine so queer Art.
Das Spannende an dieser Arbeit oder an diesen beiden Büchern, die Sie geschrieben haben, einmal der Doktorarbeit an der University of California, Berkeley, So the Kids Won't Understand. Ich finde den Titel schon alleine sehr spannend und auch das Buch dann Queer Expectations. Die beiden Bücher haben mich zu denken gegeben, wer eigentlich diese Texte geschrieben hat. Also vielleicht können Sie da nochmal genauer drauf eingehen. Wer sind die Autorinnen gewesen? Zu welchen Zeiten?
Unterschiedlich. Also die Hauptautorin sind die von der Zwischenkriegszeit und die sind Frauen geboren, hauptsächlich in Osteuropa. Lea Goldberg auf Hebräisch, Anna Margolin auf Jiddisch, Katja Moldowski auf Jiddisch. Aber sie haben alle viel gewandert, natürlich. Lea Goldberg war auch viel in Deutschland. Sie ist in Königsberg geboren geworden, aber hat sich promoviert in Berlin und die Lieder, die Gedichte, die ich studiere, waren in Berlin geschrieben, publiziert dann in Israel genau zum Zeit, als sie emigriert hat, also 1935. Das Buch hat sie erwartet, als sie kam zu Palästina damals. Anna Margolin ist in Osteuropa geboren und dann ausgewandert zu Palästina und dann zurück zu Warschau und dann zu den USA und also überall hin. Es ist ganz komplizierte Immigrationsgeschichten. Katja Moldowski auch so von Warschau bis New York zu Palästina und dann, oder das war schon die Stadt Israel, ging es ihr gar nicht gut in Israel, war Jiddisch war irgendwie so wirklich ein fast verbotene Sprache, kam sie zurück nach Amerika später. Ja, also das sind die drei Hauptschreiberinnen von der Zwischenkriegszeit. Und dann gibt es auch die frühere Schreiberin Emma Lazarus, die ich irgendwie ich weiß nicht, wann genau ich habe mich in sie verliebt, aber das war nach dem Doktorarbeit und bevor das Buch. Und es hat, sie ist bekannt und nicht so sehr bekannt. Sie hat geschrieben das Lied, das steht auf dem Statue of Liberty.
Auf give der Freiheitsstatue,
genau. Genau, give me your tired, your hungry, your new colossus. Jeder amerikanische Student oder Schüler kennt das Lied, und aber sehr wenig Menschen wissen, dass es geschrieben von einer jüdischen Frau ist. Sie war vielleicht die bekannteste jüdische amerikanische Schreiberin oder Schreiber, Punkt. Und ist aber nicht so sehr bekannt. Und als ich mit ihrer Dichtung ein bisschen tiefer Zeit verbrachte, sah ich, dass es auch ziemlich lesbisch ist. Und übrigens, sie hat auch also ein Leben, das man kann sagen, passt vielleicht zu einer lesbischen Biografie. Ich sage es irgendwie empfindlich, weil das ist wichtig für die Queerness zu sagen, dass es geht nicht um, also sagen, wer war welche Sexualität, wer wollte was. Das weiß ich nicht, das will ich irgendwie nicht wissen. Das bringt mich sehr wenig, wenn ich so was Konkretes habe. Also nein, das bringt mir doch ein bisschen Spaß zu sehen, dass Emma Lazarus in dem 19. Jahrhundert super erotisch und lesbisch Gedichte geschrieben hat. Das ja, das genieße ich. Aber zum Beispiel mit die anderen späteren Schreiberinnen, es geht nicht um sagen die Wahrheit von ihr Leben oder dass es irgendein Geheim gab und ich es entdecke und alle sage. Nein, es geht mehr um sehen, was meine heutzutage queer Mitteln mir geben als Zugang zu ihrer Dichtung und was ihre Dichtung mir gibt dadurch. Und ja, ich kann viel erotische und nicht heterosexuelle, weiß ich, wie soll ich sagen, so Sendungen finden. Mhm. Aber es ist wichtig zu sagen, dass es nicht unbedingt Sendungen, die sie gesendet hat. The messages are mine as much as they are theirs. Und es ist so irgendein queer, durchzeitiger Dialog, überzeitiger Dialog da. Und wo die Deutung kommt von diese nicht deutlich Sachen durch.
Das finde ich ja auch, dass du das in deinem Buch sehr schön machst, klar darzulegen, wann du sozusagen das da reinliest, also wann es deine Expectation ist, wann du es aber wirklich aus dem Text heraus halten kannst. Also das sind ja zwei Perspektiven sozusagen, einmal der von heute zurück auf die Texte und einmal der, wo du plötzlich in einem Text was entdeckst, wo du selbst sagst, du hast das lange gar nicht bemerkt.
Und beide Typen Momenten sind mir super wichtig und sind im Dialog miteinander. Aber der erste Blick war, ich dachte, dass es wäre alles, was ich zum Text bringe. Und ich war nett überrascht zu sehen, wie viel eigentlich da liegt auch. Man kann auch sagen, dass manchmal ist es nicht am einfachsten, wenn es konkret im Text ist, weil dann ist es konkret im Text und ich habe nicht die ganze Freiheit zu beschreiben, was ich will. Und das ist so ein, kann ein Dialog mit ein bisschen mehr Spannung zum Dialog. Und das hat tatsächlich mehr passiert, die spätere Dichtung, weil wir sagten, dass es gibt Emma Lazarus in den 19. Jahrhundert, Anna Margolin, Kadir Moldowski und Lea Goldberg in die Zwischenkriegszeit, auch Yocheved Bat Miriam auf Hebräisch, und dann die jüdische, lesbische, literarische Milieu von den 70er Jahren wieder in den USA. Und mit dieser Schreiberin, hauptsächlich so Adrienne Rich, die ziemlich bekannt ist. Ich glaube, sie wurde auch auf Deutsch übersetzt und hat also viele Prämien gewonnen und ja, war eine wichtige Schreiberin. Und dazu auch Irena Klepfisch, die auch super wichtig ist, aber weniger bekannt sein. Ist jetzt langsam, ich glaube, bekommt mehr von der Aufmerksamkeit, dass sie gehört. Eine gesammelte Schriften war ein Monat her publiziert beim Wesley Poetry Series, die kann ich ganz empfehlen. Das heißt Her Birth and Later Years. Und da sind alle ihre ältere Lieder und neuere Lieder. Und also Rich und Klepfisch sind Schreiberinnen, die schon sich selbst als Lesben beschreiben und ja, haben was zu sagen, auch zu jüdische Geschichte, auch zu ihrer Zeit und auch irgendwie zu meiner Zeit. Und dann habe ich nicht dieselbe Art Freiheit zu sagen, was ich will über ihre Lieder, über ihre Queerness, weil es schon da ist. Und das war mir auch so ein interessanter Teil von der Forschung, Schreiben, Sprechen mit Menschen über die Themen, weil es hat mir geholfen, ein bisschen zu verstehen, zum Beispiel, warum Schreiberinnen in den 70er Jahren sich super bequem fühlen mit den jüdischen Schreiberinnen von den 20er Jahren. Also ein großer Teil literarischer Bewegung war Übersetzen und das Schreiben entdecken, also die ganz feministische Projekt von Frauengeschichte entstellen. Also dieses, sie waren sehr tätig damit. Und ich habe verstanden, dass vielleicht als Lesben, die wurde nicht ganz einfach akzeptiert in ihrer Umgebung, war es sehr bequem, dass sie könnte eine jüdische Geschichte finden in der Vergangenheit. Und für mich war es auch ein bisschen so in dieselbe Zeit, also dass die noch lebende, obwohl das ein super, sehr riesen so Privileg ist, dass es gibt Frauen, mit denen ich diskutieren kann, aber die können auch zurück sagen. Und wenn man ein bisschen in die Vergangenheit guckt, dann kann man vielleicht leichter so eine ausgedachte, harmonische Beziehung beschreiben.
Ich würde da gerne noch mal eine Frage zu stellen, um noch mal ein bisschen tiefer zu gehen an diesen Dialog, den Sie jetzt schon sehr ausführlich auch beschrieben haben und ich viele Einblicke gewonnen habe. Aber ich frage mich, Sie haben das angesprochen, es gab eben in den 70ern oder ab den 70ern dann Frauen, queere Frauen, lesbische Frauen, die eben genau auch die Texte entdeckt oder wiederentdeckt haben von den früheren Autorinnen. Und da würde mich interessieren, einfach konnten Sie auch nachvollziehen, wo haben Sie die gefunden? Wo wurden die überhaupt verlegt? Also auch die früheren Texte. Sind die in Privatsammlungen gewesen oder wer hat überhaupt genau diese Texte herausgegeben?
Tolle Frage, weil sie waren irgendwie, wir sagen so, hiding in plain sight. Und das heißt nicht hiding at all, sondern die Forschung war einfach wie sonst viel mehr interessiert in die Bücher von Männern. Die waren leichter publiziert, aber auch dann leichter zurück runtergegeben durch die Zeiten. Und die Frauen, die viele Bücher publiziert hatten, also weniger als die Männer, denn noch das Problem, dass die Bücher dann vergessen wurden. Ist interessant, weil mit Jiddisch, das ist ein Problem sowieso, dass die Bücher nicht so in super viele Zirkulationen sind. Ja, aber es gab Möglichkeiten für Frauen zu publizieren, ihre Bücher in der Zwischenkriegszeit, in Warschau, in New York, in Palästina, überall eigentlich, wo es Jiddisch Literatur gab, gab es Frauen, die geschrieben haben. Und ein super schönes Exemplar von alles, das ist ein Buch von 28, das Ezra Korman hat gesammelt und es heißt Jiddische Dichterin. Und es hält etwas wie 70 verschiedene Frauen Dichterinnen. Manche mit ein Gedicht, manche mit 4 oder 5. Es gibt auch kleine Bilder von ein Teil von sie. Es ist ein super schönes Buch und das heißt, dass es schon eine Menge Literatur gab damals und dann zu sagen, dass es gibt nicht oder ja, nein, es gibt es und man kann es wirklich fest in die Hand halten, das empfehle ich, oder nicht fest in die Hand zu halten, kann man immer auf der Website von Yiddish Book Center, die ist ein super wichtige Mittel für Forschung heutzutage oder auch für Spaß, kann ich es nur empfehlen. Sie haben ein Digitalisierungsprojekt angefangen, bezahlt von Steven Spielberg, schon seit ich weiß nicht wie lange, aber man kann die ganze Bücher, Tausende oder mehr, da finden. Man muss einfach wissen, worauf man sucht. Bücher auf Jiddisch haben sich gefunden in verschiedenen Bibliotheken, weil die jüdisch sprechende Welt so breit war und dann Bibliotheken, also in Warschau, in der Universitätsbibliothek zum Beispiel, gibt es viele jüdische Bücher, auch nicht genau, wo du erwartest, die Sammlungen zu finden. Oft sind sie und die Digitationsprojekte von die kleinen und größeren Bibliotheken auch hilft viel, weil jetzt kannst du durch Google und verschiedene Online-Weisen zu sehr vielen Titeln und oft ganz Bücher treffen.
Wenn wir jetzt mal in die Texte reingehen sozusagen, du hast auch jetzt mehrfach schon erwähnt, Übersetzungen und so, würde mich interessieren, wenn wir an das Oberthema sozusagen unserer Staffel denken, nämlich Sexualität im Judentum, also wie wird darüber gesprochen oder wie wird darüber gedichtet? Mhm. Ja? Was findest du dann in den Texten?
Also erst muss ich sagen, dass der Hauptteil von den Gedichten ist gar nicht übersetzt worden. Also dass in dieses Thema tief zu gehen, muss man eigentlich Jiddisch lernen. Aber das kann man ganz leicht jetzt machen. Es gibt Kurse überall hin, kann ich es nur empfehlen. Also ja, die zu vergleichen Übersetzungen und das alles ist ein bisschen eine privilegierte Position, die Jiddischforscher nicht immer haben. Aber es gibt auch ja Übersetzungen und sogar gute. Und meine Geliebte und die, würde ich sagen, am sexuellsten von den Poeten, das ist Celia Dropkin.
Vielleicht wäre es schön, wenn du an dieser Stelle ein Beispiel für dieses Material hättest.
Odem, Celia Dropkin, 1935. Erzählosenem, an euch gezerrtelten von vielen freuen Händen, hab ich dich auf mein Weg getroffen, junger Odem, und eder ich hab zugelegt zu dir meine Lippen. Hast du mich gebeten mit Aponim, blasser und zarter von der zartster Lilie. Nicht beiß mich, nicht beiß mich. Ich hab dir sehen, als dein Leib ist im Ganzen bedeckt mit Zeichens von Zähner. Auf Verzitterte hab ich sich in dir eingebissen. Du hast voneinander geblasen über mir deine dünnen Nasenlöcher und hast dich zugerückt zu mir wie ein heißer Horizont zum Feld. Heißen Wind. Ich mag das Lied sehr, weil es ist gerade so, man kann sagen, nicht deutlich sexuell und andererseits könnte nicht mehr sexuell sein und auch geht mit Sadomasochism, also in der Beschreibung selbst und auch in andere Weisen, zum Beispiel, dass es kann sein, so ein Roleplay zwischen Odem, Adam und Eve, so etwas kommt vor und Lilith in die weiße Lilie, der Konflikt zwischen Adam und Lilith ging um wer who's on top und die ganze Lied ist so ein Powerplay zwischen Top und Bottom in sexueller Sinne und ja, viel in einem Lied. Sie ist in meinem neuen Projekt, spielt eine Rolle. Sie war nicht in meiner, ich habe sie von dem Buch ausgelassen, weil ich wusste, dass ihr gehört so ein Projekt von sich allein. Celia Dropkin, die ein Buch Poesie publiziert hat in 1935, der heißt In heißen Wind. Und die Lieder sind unterschiedlich, aber handeln um Familie, Religion, Natur und zu alle Themen irgendwie hat sie so eine Weise Ausdruck, dass sehr sexuell ist und dass die Sexualität, das sie beschreibt, ist sehr ist nicht so normativ. Es handelt sich viel um Gewalt, um Machtspiele, Roleplay, verschiedene Sadomasochism, also wunderbare Materiale.
Würdest du sagen, dass Jiddisch eine andere Möglichkeit diesen Frauen geboten hat, über Sexualität oder über Erotik zu sprechen und nachzudenken? Hat das damit zu tun? Weil die Frauen, wenn ich dich richtig verstanden habe, hätten ja in verschiedenen Sprachen ihre Poesie schreiben können und entscheiden sich aber für Jiddisch. Hat das was mit irgendeiner Verbindung zu also dass man das sozusagen die Erotik sich im Jiddischen besser ausdrücken ließ oder
würde ich nicht sagen, obwohl es liest sich super gut auf Jiddisch, aber ich glaube hochwahrscheinlich, weil obwohl ja ich bin nämlich viel mit der Frage von wie wählt man eine Sprache aus und dass die Agency in so eine Entscheidung. Aber gerade beim Sex glaube ich, dass es ist etwas mehr unmittelbar und das einfach, also für viele von den Schreibern, das war ihr Sprach. Also,
Die emotionale Sprache.
Ja, also es ist keine Überraschung, dass wenn es kommt zu diese tiefpersönlichen Themen sind sie auf Jiddisch. Mhm. Also das eine wunderschöne so Naturlyrik könnte man auch auf Deutsch oder auf Russisch schreiben und die Natur sprach wahrscheinlich Russisch, also jeden Berg. Aber das, wenn es ginge um ihre eigene Körper, vielleicht war Jiddisch bequem. Das ist eine Theorie, aber ja, macht irgendwie Sinn. Im Nachhinein könnte ich sagen, also dass sie wussten, dass weniger Leute es lesen und deshalb haben sie sich erlaubt, der Freier zu schreiben. Nein, ich glaube, dass damals dachten sie, dass es ein, oder es war ein ganz breit gelesene Sprache, also es war keine Geheimsprache. Aber muss ich auch sagen, das Ziel der Drapion wurde letztens ins Deutsch übergesetzt von einem tolles Projekt von Jiddisch Berlin. Anna Rosenfeld, ich weiß, ist eine von den Übersetzerinnen, wenn ich mich nicht irre. Und das kann ich mich empfehlen, weil ich glaube, dass auf Deutsch gibt es nicht so viele Übersetzungen. Es gibt von der Resel Zichlinski, die lebte in Kalifornien am Ende ihres Lebens, aber ich weiß, dass ihre Lieder sind auch in Deutschland publiziert geworden. Also das war ein bisschen zum Übersetzung, ein bisschen zum Publizieren und ja, Lieder selbst, die Gedichte, die Materialien sind echt wirklich sehr schön und es ist auch besonders schön zu sehen, wo Sexualität und zum Beispiel religiöse Themen sich treffen. Beim Freund Katja Moldowski hatte so ein ganz schönes Bild von einer Frau, die zündet an Schabbeslichter und aber auch schützt seinen Kopf von einem Anwalt mit einem bösen Mann, weil sie hat mit jemand anderem geschlafen. Ganz viele Details, aber das irgendwie die religiöse, die körperlich, die sexuell sind zugebunden, sehr, sehr eng und sehr interessant in dieser Dichtung.
Zusammengebunden, ja. Ja. Werden verknüpft miteinander.
Genau.
Ihr Fokus liegt ja auf Queerness, auf queerem Begehren, auf lesbischem Erotik. Können Sie das trotzdem vielleicht in Bezug setzen zu heterosexuellem Begehren und Sexualität, was Sie gelesen haben, dass das nochmal ein bisschen greifbarer wird?
Also wir können auch Sexualität im Ganzen so greifen und dann ist Heterosexualität, so Homosexualität, das ist, sind alle Teile von die eine Titel und ich glaube irgendwie die eine Titel Sexualität irgendwie reicht. Das Problem ist nur, dass oftmals, wenn man spricht über Sexualität, wurde es begrenzt zu die normative, oft gesehene Heterosexualität. Aber wenn ich sage Sexualität, meine ich alle Weisen Erotik, Begehr, die von den Schreiberinnen und für mich auch so ist etwas ganz breit und besonders unbegrenzbar. Das ist wichtig zu sagen. Und das geht auch so, weil die Schreiberin, die haben auch allerlei Begehren. Und es ist nicht so, dass wenn ich sage, ah, nein, das ist Mann und Frau, das ist nicht mein Thema. Nein, ich glaube, dass öffentlich über Sexualität überhaupt sprechen zu können, das ist schon etwas, besonders für Frauen, etwas wichtig, etwas nicht einfach und in einigen Sinne auch etwas queer, weil es unerwartet ist und unüblich oder war nicht so üblich. Und jetzt noch immer, ich glaube, dass man erwartet besondere Sachen von Frauen, die schreiben über Sex oder von Juden, die schreiben über Sex und zu offen zu sein, zu finden wirklich überraschende Beschreibungen von Begehr, von Sex, von Identität. Ich glaube, ist sehr wichtig, außerhalb die Frage von straight or gay.
Ich habe mich teilweise gefragt, ob es sozusagen, ob dein Verständnis von queer auch bedeutet, dass in der Sprache oder in der Poesie es sozusagen versteckter ist, dass es sozusagen kodiert, dass es eine kodierte Sprache ist und dass Jiddisch deswegen, wenn es von in Amerika oder in Israel oder in Deutschland lebenden genutzt wird, eine Möglichkeit ist, eine, nicht jetzt wirklich wie eine Geheimsprache, aber dass Queer sich sozusagen nicht nur auf Sexualität und Gender und so bezieht, sondern wirklich auch auf die Art, wie Sprache benutzt wird. Habe ich das richtig verstanden?
Sie meinen, wie Sprache benutzt wird, welche Sprache? Oder
genau, welche Sprache.
Ja, ja. Kann sein. Und ich glaube zum Beispiel, dass Theaterstück von Sholem Asch ist ein interessantes Beispiel, weil Gott von Nekome, der Gott von Rache, so ist das auf Deutsch, ich glaube. Das handelt sich um eine lesbische Beziehung und war, ich glaube, 1906 oder sowas auf die jüdische Bühne in New York gezeigt, ohne Probleme. Und dann aber war es auf Englisch gezeigt und dann kam die Polizei, weil es lesbisch war. Also Josh Lambert schreibt in seinem Buch darüber. Aber ja, also dass es gab etwas, das könnte geschrieben werden, könnte gezeigt werden auf Jiddisch, aber nicht auf Englisch. Was sehr interessant ist, weil zu oft denkt man, Jiddisch, das ist die, was war, Englisch kommt demnächst. Jiddisch war konservativ, Englisch gibt Möglichkeiten für Freiheit und Queerness und dass wir sagen queer auf Englisch und nicht auf Jiddisch. Und es war mir wichtig, in meinem Projekt und in meinem Leben auch zu zeigen, dass es nicht so einfach ist. Und es ist nicht so, dass, also die, es ist nicht so ein Progress-Narrativ von Jiddisch zu Englisch oder von etwas konservativ zu etwas mehr offen. Irena Kleppisch, die eine von den, meine beliebte Dichterinnen, zeigt es ganz schön in ihrem wunderschönen Lied, etliche Wörter auf Mamelochen, A Few Words in the Mother Tongue, wo sie spielt gerade mit Sprache und wie wir verstehen oder übersetzen manche Wörter. Und die erste, sie meinte, die Kurve, the whore, a woman who acknowledges her passions. Das heißt also, sie spielt mit der Prostitut und gibt als so Wörterbuch, klingt wie ein Wörterbuch, wenn sie sagt, eine Frau, die zugibt ihr Begehr, aber was heißt das für eine Übersetzung von Sexworker oder Prostitut? Mhm. Also sie spielt mit, was wir erwarten als Deutung von einem Wort, und das macht sie auch mit, sie benutzt das Wort Lesbianke auf Jiddisch und auf Englisch, sie sagt, a woman who acknowledges, the one with a roommate, that we never used the word. Ah. Und so auf Jiddisch ist es ganz klar gesprochen und doch auf Englisch ist es ein Euphemism, teilweise homophobisch, ein Wort, das nicht benutzt. Also sie macht es ganz schön und in allgemein, sie schreibt ganz, ganz schöne zweisprachige englisch-jiddische Lieder, wo wurde viel gespielt, auch mit der Frage, dass du stellst von geheim und wie man die geheim spielt und nicht lasst es genau geheim bleiben.
Unsere erste Folge von dieser Staffel haben wir gesprochen mit den Ausstellungskuratorinnen vom Jüdischen Museum Wien, die gerade eine Ausstellung haben zu Judentum und Sexualität. Und da ging es um ein Ausstellungsstück, ist ein koscheres Bett. Und ich habe gesehen, in deinem Buch spielt auch das koschere Bett in Gedichten eine Rolle. Das ist ja ziemlich outspoken, kann man sagen. Da geht es ja dann offensichtlich darum. Aber was, kannst du noch mal vielleicht was dazu sagen, welche Rolle sozusagen ein koscheres Bett in der Lyrik spielt?
Ja, es wurde erwähnt nur in einem Lied. Das ist von Kadja Moldowski, von, es heißt Frauenlieder, Frauenlieder. Und da, es geht um eine Sprecherin, die hat so eine Begegnung oder ausgedachte Begegnung in der Nacht mit den Frauen von ihren Familien. Und sie kommen zu ihr und sie beklagen sich, dass wir haben so viel gemacht, zu bringen zu dir diese koschere Blut. Also, und was machst du? Du machst nicht mit. Also sie. Und da in einer von den Versionen wurde beschrieben, wie sie sind getrieben von ihrer koschere Bett. Ich glaube, dass es muss nicht unbedingt so, besonders so ein Bett, die getrennt von Mann und Frau ist. Ich denke daran mehr wie ein so Konzept von das Bett, wo Mann und Frau liegen und Kinder machen. Und, und das war zugänglich für manche Poeten und für andere gab es keinen Zugang zu so einem Bett und so eines koscheres Leben. Das zum Beispiel auch für Kadja Moldowski. Sie war verheiratet, aber zum Beispiel hatte keine Kinder und hat sich selbst empfunden wie jemand, das in Spannung oder sogar in Konflikt mit den Generationen bevor er ist. Und Sexualität war so ein Hauptteil von diesem Konflikt, also von dem being driven out from this kosher bed. Und nicht sein so eine Nice Jewish Girls, so wurde genannt die erste Sammlung, also Anthologie von jüdische lesbische Frauen, die in 1982 herauskam. Und ich spiele viel mit diesen Titel, weil es ist eben zumindest in den USA sehr klar, was wurde damit gemeint, so ein nice Jewish girl zu sein. Und wie klar ist es, dass die, also eine lesbische Frau ist kein nice Jewish girl, aber auch eine Schreiberin ist kein nice Jewish girl. Das sollte Kadia Moldowski nicht sein in die 20er Jahren. Sie sollte Kinder haben und nicht Lieder schreiben.
Könntest du uns vielleicht ein typisches Gedicht von Kadia Moldowski vortragen? Sowas wie eventuell Freuenlieder, von dem du ja mal berichtet hast?
Freuenlieder von Kadia Moldowski. Es wählen die Freuen von unserer Mischproche bei Nacht im Chalomes mir kommen und sorgen. Die Mischproche, die Familie ist auf Hebräisch und die Traume, Chalomes, sind auf Hebräisch-Jiddisch. Also die sehr wichtigen Wörter auf einmal sind nicht deutlich für jemanden, der nur Deutsch spricht. Sie sagen, mir haben in Znies erläutere Blut über Deures getrogen, zu dir es gebracht, wie Wein agehitten in keuschere Kellers von unsere Herzer und eine wird sorgen. Ich bin an Agune geblieben, wenn es sennen die Backen, zwei rötliche Äppel auf Bäumen noch gestanden und habe meine Zähne die Weiße zerkritzt in die einsame Nacht von der Wartung. Das mit die koschere Betten ist nicht dort, weil es gibt zwei verschiedene Versionen. War auch interessant, weil ich habe die auf Jiddisch gekannt und dann auf Englisch die Übersetzung von Adrian Rich von den 70er Jahren, wo es diese Linie mit We were driven from the kosher beds. Und ich dachte, wow, Adrian Rich als lesbische Schreiberin hat geändert das Lied von Moldowski und es mehr lesbisch und mehr so revolutionär gemacht. Aber dann habe ich entdeckt, dass es gab eigentlich von Moldowski selbst zwei verschiedene Fassungen. So eins von das Buch von Ezra Korman von 28 und ein von ihrem ersten Buch, Geschwindige Nacht von 27. Und Celia Drabkin, das spielt eine Rolle. Mein neues Projekt, das geht um gerade mehr wirklich um Sex, aber nicht nur Literatur. Also es geht um Poesie, um Sprachwissenschaft und Sexologie, weil ich habe so ziemlich viele Texte von, also wissenschaftliche Texte von Sexologie auf Jiddisch gefunden und ich baue so ein Online-Archive von diesen Texten und versuche zu sehen, wie in der Sprachwissenschaft wurde Jiddisch betrachtet als kein richtige Sprache, also Jargon wurde es genannt, es ist unrein, es ist improper, deviant, die alle Sachen, die man sagt, auch zu jüdischen Körper irgendwie in Soziologie. Also alle Sachen, dass, also es ist kein proper Geschlecht, kein proper Geschlechtbeziehungen. Und dann wollte ich sehen, wie beschreibt man die jüdische Körper auf eine jüdische Sprache. Und ja, aber Poesie ist meine erste Liebe und Celia Drabkin, der Hals von diesem Projekt.
Wir stellen allen Menschen, mit denen wir in diesem Podcast sprechen, alle, die wir interviewen, immer eine Frage am Ende. Und zwar würden wir gerne von Ihnen wissen, wo Sie denken, wo dieser Podcast, den wir heute aufgenommen haben, am besten zu hören wäre. An welchem Ort, in welcher Situation?
Schön. Ja, ich weiß. Der Zug zwischen Warschau und Berlin, die ich sehr gerne mag. Es gibt auch ein so super schönes Restaurant auf Zug. Es heißt Vars. Ganz günstig und ganz lecker. Mit einem Bier und Pierogi. Die Weg zwischen die beiden ganz unterschiedlichen Städten Warschau und Berlin gucken und auch zu verstehen, wie nahe sie sind aneinander, obwohl heutzutage noch immer wie 100 Jahre zurück das Leben in die beide sehr unterschiedlich, aber auch zu sehen, wie leicht es ist, sich zu bewegen zwischen ganz verschiedenen Orten und auch wie verbunden jedes Ort ist, auch mit die alle Geschichten, die da waren, durch Literatur, durch unsere Körper, der kann dann im Zug sein zwischen die beide und das macht eine schöne Reise sicher. Hoffentlich.
Vielen Dank.
Vielen Dank euch.
Ja, dann wünsche ich allen eine gute Zugfahrt von Warschau nach Berlin. Vielen herzlichen Dank.
Julia Kleinschmidt und ich haben heute mit Dr. Zoa Weimann-Kellmann von der Ben-Gurion-Universität in Beersheba, Israel, gesprochen und bedanken uns sehr dafür. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie ahnen es vielleicht schon. Wieder einmal sind wir am Ende einer Staffel angekommen. Diesmal am Ende der schon 7. Staffel von Jüdische Geschichte kompakt zum Oberthema Judentum und Sexualität. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei allen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern bedanken, die uns durch diese 4 Folgen und Gespräche begleitet haben, ebenso wie natürlich bei Ihnen, die Sie regelmäßig einschalten. Am Ende einer jeden Staffel übergeben wir ja immer den Staffelstab an unseren Kooperationspartner. In diesem Fall verabschiedet sich nun das Team des Moses Mendelssohn Zentrums und übergibt weiter an das Team des Instituts für die Geschichte der deutschen Jugend in Hamburg, die Sie am kommenden ersten Freitag im Monat Februar zum Beginn einer neuen Staffel von Jüdische Geschichte kompakt begrüßen werden. Wie immer gilt, sollte Ihre Neugier auf eine Vertiefung der in unseren Staffeln angesprochenen Themen nun gestiegen sein, so fühlen Sie sich doch herzlich eingeladen, ein wenig in unseren Shownotes zu stöbern, wo Sie Informationen finden können. Bis dahin, bleiben Sie gesund und interessiert. Wir hören uns.